أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة vers 21 bis 25. الله سبحانه وتعالى sagt: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ihr Menschen, يا أيها الناس. يا أيها besteht eigentlich aus zwei Partikeln oder zwei Buchstaben, wenn ihr so genau wollt, oder drei Einheiten. Ja ist ein an eine Anrufeform. Also zum Beispiel, wenn man sagen will, oh du, ja Ahmed zum Beispiel. Oh Ahmed, du sollst auf mich hören, du sollst zu mir kommen. Das ist damit gemeint, ist eine Anrufeform. Und ayyuha besteht aus zwei Sachen, das ayyu und das ha. Ha ist harf tanbih und das wird gebraucht, um etwas zu betonen oder etwas zu unterstreichen. Und diese gesamte Form dann, ja ayyuhannasu, ja hätte schon gereicht, oh ihr Menschen, hätte rein grammatisch schon gereicht, aber ja ayyuha betont und macht deutlich, jetzt kommt etwas Wichtiges, eine wichtige Botschaft folgt und deswegen soll man aufmerksam zuhören. Annasu, die Menschen, Singular wäre Insan, der Mensch, und Nas kann von zwei Worten kommen, entweder von Nisyan, vom Vergessen, also die Wortwurzel davon kann entweder sein Nisyan, vergessen, weil der Mensch etwas ist, ein Wesen ist, das leicht vergisst, sehr vergesslich ist. Und andererseits kann es von einem anderen Wort Manus kommen, das heißt so viel wie sozial sein oder in Gesellschaft sein, so ungefähr, frei übersetzt. Weil der Mensch ein Gesellschaftswesen ist oder auch ein Mensch braucht andere Menschen, um richtig gut zu leben. Ja, ayyuhannasu abudu rabbakum, o ihr Menschen, alle Menschen sind angesprochen und das zeigt uns, dass der Koran und die Botschaft des Koran, die Botschaft des Islam, nicht nur für Muslime, nicht nur für Araber, nicht nur für Türken, nicht nur für eine bestimmte Nation oder Rasse ist, sondern der Koran und die Botschaft des Islam ist für die gesamte Menschheit gebracht. Für die gesamte Menschheit hat Allah subhanahu wa ta'ala diese eine Botschaft offenbart oder herabgesandt und sie gilt also für jeden, ob reich oder arm, Stadt oder Land, Ost oder West. Für jeden gilt diese Botschaft, dient eurem Herrn, u'abudu rabbakum. U'abudu kommt von der Ibadah, das Wort kennt ihr, dienen mit Demut und Liebe. Ja, und das Wort hat auch noch andere weitere Bedeutungen. Für uns reicht erstmal in diesem Augenblick, dient, also seid gehorsam, macht Gottesdienst von wen? Rabbakum, von eurem Herrn. Das Wort Rabb haben wir in Surah Al-Fatiha schon besprochen. Wir übersetzen das immer als Herr, ja, derjenige, der versorgt, derjenige, der erschaffen hat. All diese Dinge fallen da rein. U'budu rabbakum. Und warum sollen wir Allah dienen? Warum sollen wir unserem Herrn dienen? Wir lesen in einer anderen Sura, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Erklärung dafür ganz einfach gibt, indem er sagt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe nicht die Djinn und die Menschen erschaffen, außer damit sie mir dienen. Also unser Anliegen unserer gesamten Existenz, der Sinn unserer Schöpfung, ist überhaupt Allah subhanahu wa ta'ala ergeben zu sein, gehorsame Diener zu sein und ihm Gottesdienst zu leisten. Rabbakum, wer ist denn unser Herr und warum sollen wir ihm dienen? Allah subhanahu wa ta'ala erklärt es uns selbst, indem er sagt: الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Unser Herr oder euer Herr, nämlich derjenige, der euch erschaffen hat. Nicht nur euch, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, und auch diejenigen, die vor euch waren. Also die gesamte Menschheit, die vor uns war und auch natürlich alle Menschen, die noch kommen werden. Und nicht nur Menschen, sondern die gesamte Schöpfung, die wir sehen und die wir auch nicht sehen und nicht wahrnehmen können, ist von Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt in die Existenz gebracht worden. Das Wort خَلَقَ heißt etwas aus Nichts erschaffen, also es gab nichts und Allah hat in dieses Nichts oder aus diesem Nichts heraus etwas erschaffen. Wie zum Beispiel der Mensch, es gab eine Zeit, da gab es keinen Menschen, da gab es nichts, was mit der Menschheit überhaupt irgendwie zu tun hatte, noch nicht mal in der kleinsten Form von einem Atom oder von einer Zelle, und Allah hat aus diesem Nichts die Menschheit hervorgebracht. Und Khalaqa heißt auch aus etwas anderes erschaffen. Wie zum Beispiel, man tut einen Samen in die Erde und aus diesem Samen erschafft Allah dann einen großen Apfelbaum, der uns Früchte schenkt. Okay, also aus dem Nichts etwas erschaffen und aus etwas, aus einer Sache etwas anderes erschaffen. All dies tut nur Allah subhanahu wa ta'ala allein. wenn er es dann also ist, der uns überhaupt in Existenz gebracht hat, warum sollen wir uns dann vor jemand anderes verbeugen? Warum sollen wir nicht dann nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine dienen, wenn er es doch ist, der uns überhaupt in Existenz gebracht hat? Und für wessen Nutzen oder warum sollen wir Allah dienen? Mehrt es sein Königtum? Mehrt es seine Macht und seine Kraft, wenn wir ihm dienen? Oder je mehr Menschen ihm dienen, desto mächtiger wird Allah? Nein, es ist nicht so, sondern Allah gibt uns auch den Grund, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, auf dass ihr euch schützen möget. Das Wort تَتَّقُونَ wird hier in der wörtlichen Bedeutung gebraucht. Wir haben schon gesagt, das Wort Taqwa und تَتَّقُونَ kommt von der Wortwurzel وَقَار. Das Wort Wiraya kommt auch davon, was so viel heißt, auf der Hut sein, sich schützen oder sich vor etwas schützen. Auf das ihr euch schützen möget, nämlich vor dem falschen Weg und vor dem falschen Ergebnis, das am Ende dieses Weges wartet, nämlich die Unzufriedenheit Allahs und die uns in der Form der Strafe, die Ungehorsamen erwartet, begegnen wird. Also, geht den dient eurem Herrn, auf dass ihr euch schützen möget. Mit anderen Worten, wenn ihr Allah dient, dann ist es euer Nutzen allein und ihr nutzt keinem anderen damit, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala ergeben seid. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es noch weitere Gründe, und das subhanallah, das zeigt uns auch diese Liebe von Allah, dass er hat alle Macht, die gesamte Menschheit, wenn sie nicht ihm dienen möchte, wenn sie nicht selber auf die Idee kommt, Allah zu dienen, die gesamte Menschheit in Zellenfeuer zu werfen. Allah hat jede Macht dazu und keiner kann ihn anklagen oder keiner kann ihn dafür kritisieren, Allah bewahre uns, warum hast du alle Menschen in Zellenfeuer geworfen? Kein Mensch. Trotzdem, aus seiner Barmherzigkeit heraus, offenbart er den Koran, schickt Propheten nach Propheten, und der letzte aller Propheten war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und in seiner Barmherzigkeit bringt er so eindeutige Botschaften in seinen Koran, die jedem klar machen, dass der Nutzen von der Ibadah allein auf den Menschen selbst zurückkommt. Und das ist alles Barmherzigkeit von Allah. Genauso wie ein Kind, ja egal wie schmutzig oder hässlich oder auzubillah, also es gibt ja Kinder, die sind nicht so attraktiv, ja. Also okay, egal wie schmutzig es ist, sagen wir mal schmutzig, die Mutter liebt es trotzdem und umarmt es und will es vor allen Gefahren, soweit sie kann, bewahren. Und warum? Wie will sie das Kind vor den Gefahren bewahren? Indem es vor den Gefahren warnt. Die Mutter warnt das Kind vor den Gefahren und das Kind soll dann, um sich vor diesen Gefahren zu bewahren, der Mutter gehorchen. Genauso will Allah subhanahu wa ta'ala uns, und das ist die Barmherzigkeit von Allah, uns von der Sklaverei an anderen befreien und zu seinem Dienst rufen. Denn das ist das Einzige, was den Menschen wirklich nutzt. Der Dienst an allem anderen außer Allah nutzt immer dem gedient wird. Also der Dienst, und jeder Mensch dient irgendjemanden. Und wenn es nur die eigenen Triebe sind. Ja, im Koran steht, habt ihr nicht den gesehen, der seine eigenen Triebe zum Gott nimmt? Also keiner kann behaupten, dass nein, ich diene ja gar keinem. Im schlimmsten Fall oder im niedrigsten Fall wird er seine eigenen Triebe als Gott emporgehoben haben. Und nämlich, was heißt als Gott emporheben? Das, was der Trieb befiehlt, wird gemacht. Wenn der Trieb sagt, das mag ich nicht, wird das nicht gemacht. Wenn der Trieb sagt, dorthin geh, das mach, dann wird das gemacht. Okay? Und genauso ist auch mit allen anderen Gesetzesgebern oder allen anderen selbsternannten Gottheiten, dass sie immer ihren eigenen Nutzen bevor den Nutzen der Menschen sehen. Außer Allah subhanahu wa ta'ala allein, der es nicht nötig hat, sich selbst zu nutzen und dessen Gesetze so sind, dass sie immer nur den Menschen nutzen und die Menschen wirklich im wahren Sinne befreien, im Gegensatz zu jeder anderen Sklaverei und jedem anderen Dienst, der die Menschen nur in Ketten legt und im wahren Sinne des Wortes zu einem Sklaven, nämlich von diesen Dingen macht. Seien es Götzen, seien es Triebe, seien es irgendwelche Systeme. Es wird immer so sein, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala unseren wahren Nutzen beabsichtigt. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala beabsichtigt natürlich die Dinge. Also Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Willen liegt das Gute für die Menschen. Sein Hukum ist es, sein Befehl ist es, der nicht einige Menschen vor anderen bevorzugt. Ja, wir hatten schon so viele Gesetze auf dieser Erde, wenn ihr in die Geschichte guckt. Im Islam wird es nie so heißen, dass die Armen beten und die Reichen gucken nur zu. Oder die Farbigen beten und müssen fasten und die Weißen, die können sich ausruhen und die Arbeit von den anderen machen lassen. Nein, solche Gesetze kommen niemals von Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Gesetze sind es, die die Menschen wirklich befreien. Und seine Gesetze sind auch so, dass sie ihn überhaupt nicht nutzen und uns nur durch und durch Gutes tun. Ja, ihr kennt dieses Hadith Qudsi, wenn ihr wollt, lesen in der Riyadus Salihin, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr Menschen, wenn alle von euch, die ersten von euch und die letzten von euch, die Djinn von euch und die Menschen von euch, könnt ihr nochmal genau nachlesen, inshallah, so wären wie der Frömmste unter euch, wie der Beste von euch. Ja, stellt euch vor, alle Menschen wären so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Was sagt Allah dazu? Sagt er, dass das würde Allahs Reichtum oder Macht oder Herrschaft um nichts mehren, nicht mal um so viel, wie wenn eine Nadel ins Meer getaucht wird. Und wenn diese Nadel rausgezogen wird, wie viel Wasser hängt an ihr im Gegensatz zum Meer? Wie, das ist wie nichts. Also das ist ein Vergleich, der uns klar machen soll, das ist nichts, was wir tun, egal wie fromm wir alle zusammen sind. Es mehrt Allahs Reichtum, Allahs Macht um nichts. Und Allah befiehlt uns nicht, fromm zu sein, damit es seine Macht oder seine Kraft mehren würde. Und genauso geht es dann weiter im Hadith, wo Allah SWT sagt ungefähr, und dass wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, also die Djinn von euch und die Menschen von euch, alle von euch, so schlecht, so verdorben, so sündhaft wären, wie die Schlimmsten unter euch. Ja, stellt euch vor, alle Menschen wären so wie Pharaon, so schlimm, so hochmütig, so rebellisch. Das würde Allahs Reichtum um nichts mindern, nicht mal wie wenn eine Nadel ins Meer getaucht wird. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Also so losgelöst von Allahs eigenem Nutzen oder Nichtnutzen, weil er das nicht benötigt. Allah ist Rani, er bedarf dieser Dinge nicht. Deswegen sind seine Gesetze so gut und so einzigartig für die Menschen, dass sie wirklich nur ihn nutzen. Wie Allah hier also auch sagt, U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, auf dass ihr, nicht Allah, nicht jemand anders, ihr selbst tattaqun euch schützen möget, also mit anderen Worten, die Früchte von dieser Ibadah selbst ernten möget, indem ihr von der Strafe bewahrt und in die Belohnung von Allah eingehen dürft. Und Allah gibt noch weitere Gründe, noch weitere Basis für seine Tawhid, für die Einheit von Allah, dass es wirklich keine andere Gottheit gibt, weil nur er allein all diese Dinge tun kann. Er sagt, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Er ist doch derjenige, und zwar er allein, kein anderer teilt diese Eigenschaft mit ihm, der die Erde für euch zu einem Ruhebett ausgebreitet hat. Ja, Ja'ala hat eigentlich gelegt, aber hier Firashen ist etwas, was ausgebreitet wird. Im Sinne von Bett auch. Etwas, was ausgebreitet wird, um sich darauf auszuruhen. Also er hat die Erde für euch zu einem Firash gemacht, zu einem Ruhebett gemacht. Ja, die Erde ist eigentlich eine Kugel, oder also in der Form von einer Kugel, und fliegt mit mehreren tausend Kilometer pro Stunde durch das All. Aber merken wir was davon? Ja, spüren wir das Sausen oder haben andauernd das Gefühl, dass wir von der Erde runterpurzeln? Und im Kern dieser Erde ist glühende, alles zerstörende Lava. Aber wir spüren überhaupt nichts davon. Ja, hin und wieder kommt die Warnung von Allah in Form eines Vulkanausbruchs, aber im Allgemeinen lebt die Menschheit auf einer festen, ruheausströmenden, bettgleichen Erde, subhanallah, von der wir nichts merken, dass sie eigentlich eine fliegende Kugel ist, die Feuer in sich birgt. Und man sagt ja, man hat einmal verglichen, dass das Verhältnis von der Erdkruste, also auf der wir leben, zum Kern, zu dieser Lava, ist so wie die Schale eines Apfels zum Inneren des Apfels. Also subhanallah, es hätte auch so sein können, dass wenn ein schwerer Mann zum Beispiel einen Schritt macht, dass er sofort einsinkt und in diese Lava vernichtet wird. Allah hätte das machen können. Kein Mensch hätte Allah dafür kritisieren können. Aber Allah hat die Erde zu einem Ruhebett für uns gemacht und so gemacht, dass wir die Erde nicht als bedrohlich für uns empfinden. Im Gegenteil, von Astronauten wird berichtet, ist ein bestimmter Astronaut, ich habe leider den Namen vergessen, dass als er zurückkam aus dem All, von seiner Expedition da, dass er, als er die Erde betrat, sich niederbeugte und die Erde küsste. Subhanallah. Ja, weil wir sehen die Erde jeden Tag, für uns ist es schon selbstverständlich, aber nach einem Erdbeben, wie dankbar sind wir, dass es Ruhe gibt einfach auf der Erde. Wie dankbar wären wir, wenn wir das wirklich erleben würden, Allah möge uns bewahren, dass die Erde nicht wankt, nicht schwankt und uns nicht von sich wirft wie ein wildes Pferd, sondern für uns wirklich, wie Allah gesagt hat, wie ein Ruhebett ausgebreitet ist. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, und Allah machte den Himmel zu einem Bau. Bina'an heißt eigentlich wörtlich Bau, aber wenn es im Gegensatz zu Firash kommt, dann wird es, in diesem Kontext wird es übersetzt als Dach. Und Allah machte den Himmel zu einem Dach für uns. Einem Dach, das nicht runterfällt, das uns nicht bedrohlich nah über den Köpfen hängt, dass uns nicht ständig Sternchen und Kometen und Meteoriten auf die Köpfe prasseln lässt. Nein, es ist ein schön anzusehendes, ein weites, ein befreit, es gibt uns ein Gefühl von Befreiung, weil es so weit und so schön ist. So hat Allah den Himmel für uns zu einem Dach gemacht, das durch und durch uns nur Ruhe vermittelt, Sicherheit gibt und die Erde wirklich wie ein riesiges Haus für uns bereitlegt. Also wir haben das Ruhebett, wir haben ein Dach darüber, wie ein großes Haus hat Allah diese Erde für uns gestaltet, auf dass wir darin diese Aufgabe, nämlich Allah zu dienen, so gut wie möglich erledigen können. Ja, wir sollen uns nicht darum kümmern, die Erde so gut wie möglich auszuhalten. Also wir sind nicht damit beschäftigt, der Lava andauernd zu entgehen oder die Erde wäre zum Beispiel andauernd am Schwanken, deswegen sind wir nur damit beschäftigt, das Schwanken auszuhalten. Nein, Allah hat uns all diese Aufgaben weggenommen, uns davor bewahrt, diese Aufgaben machen zu müssen und ein ruhiges Umfeld gegeben. Ja, dieses Haus in Form der Erde hat er uns geschenkt, damit wir nämlich uns der anderen Aufgabe widmen können, für die wir wirklich erschaffen sind, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Subhanallah. وَأَنْزَلَ Allah beschreibt noch weiter seine Taten, die nur er alleine macht. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Und Allah allein ist es, der von Himmel Wasser herabsendet, und durch dieses Wasser bringt er für euch Früchte hervor, die für euch als Versorgung dienen. Und er ist es, der vom Himmel Wasser herabsendet und dadurch Früchte hervorbringt, die für euch eine Versorgung sind. Also subhanallah, jetzt stellt euch vor, wir wären nur abhängig vom Wasser, das es auf der Erde gibt. Und es gäbe keinen Kreislauf durch diesen Regen und durch diese Speicherung in der Erde des Wassers, durch die Verdunstung des Wassers. Da gibt es ja einen Kreislauf, der überhaupt die Ernten einbringen lässt, der überhaupt Früchte wachsen lässt, der überhaupt es möglich macht, dass wir aus der Erde wirklich wie von einem Tisch immer weiter Dinge ernten können, davon leben können. Und es gibt ja Früchte so viele, wenn jemand von uns die alle aufzählen wollen würde, es wäre nicht möglich. Ja, es gibt so viele Fruchtarten, so viele Getreidearten, so viele, all diese Dinge, die nur aus der Erde kommen. Aufgrund, warum? Weil Allah die Erde so beschaffen hat, dass sie das produzieren kann. Und warum noch? Weil Allah vom Himmel Wasser herabsendet. Wenn wir davon abhängig wären, selber Wasser irgendwoher zu beschaffen und selber die Erntefelder, also die Felder zu bewässern, dann gibt es, glaube ich, nicht mehr lange irgendetwas, was wir ernten könnten. Also es ist eine große Rahma von Allah, dass er uns die Erde zu einem Ruhebett und auch zu einem riesigen Tisch erschaffen hat, von dem wir mit wenig Mühe, also Allah macht die meiste Arbeit für uns und ermöglicht überhaupt, dass wir davon etwas ernten können und dass wir von diesem Tisch einfach nehmen können und uns davon versorgen können. Subhanallah. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Thamarat sind die Früchte, aber Thamar ist eigentlich alles Essbare eines Gewächses. Also auch Getreide, vom Getreide das Essbare würde man auch Thamar nennen. Also nicht nur Obst sind damit gemeint, sondern alles die Frucht einer Pflanze, mit anderen Worten auch Gemüse wäre auch Thamarat oder auch Getreide. Also alles Essbare, was von einer Pflanze kommen kann.